So, jetzt seht ihr zum ersten Mal die Bildschirmpräsentation. Ich habe hier noch diesen kleinen Mauszeiger, den tue ich mal so ein bisschen zur Seite. Entschuldigt, ich bin technisch nicht so versiert, aber wir kriegen das schon hin. Ich habe oben immer rechts das Logo, damit ihr wisst, wo ihr seid, und eine Überschrift, eine Unterüberschrift, und dann werden jetzt so schrittweise die Informationen eingeblendet, die ihr euch merken sollt. Ich hatte es eben schon gesagt, es geht jetzt zunächst mal um die Durchführungsverordnung, das Heilpraktikergesetz und um die BOH. Ja. Möglicherweise bist du schon angemeldet zur Prüfung, und wenn nicht, solltest du es in jedem Fall bald tun. Ich kann immer nur von Köln sprechen, da habe ich die meisten Erfahrungen, aber es ist tatsächlich so, in einer Großstadt wie Köln ist die Wartezeit, oder also die Zeit, die zwischen Anmeldung und der Prüfung vergeht, das kann bis zu 2 Jahre dauern. Ja, ich nehme mal an, dass das bei kleineren Gesundheitsämtern schneller geht, aber das, ich bin mir auch nicht sicher, vielleicht dauert es sogar noch länger, ich weiß es nicht. Ne? Ihr müsst euch da erkundigen, das kann man eben nicht verallgemeinernd sagen. In jedem Fall wird eine gewisse Zeit zwischen der Anmeldung und der Prüfung ins Land ziehen. Die Prüfungen sind üblicherweise meistens im Frühling, so März, April und so Oktober, November, ja, also die schriftlichen Prüfungen, und die mündlichen Prüfungen folgen dann mit so ein paar Wochen Abstand immer. Das heißt, wenn ihr, ich weiß jetzt nicht, welches Datum für euch heute ist oder für dich heute ist, wenn du dich jetzt anmeldest, irgendwie wird es vermutlich nicht die nächste Prüfungsphase sein, die du reinrutscht, sondern eher die übernächste. So gesehen dürfte Zeit genug sein. Selbst wenn du dich schon angemeldet hast, solltest du, wie gesagt, trotzdem jetzt aufmerksam zugucken. Alle weiteren Rechtsthemen werde ich am Schluss des Gesamtkurses nochmal ganz explizit bzw. sehr ausführlich nochmal verhackstücken. Da hörst du das hier alles sowieso nochmal. Aber wie gesagt, es schadet nichts, die Dinge auch zweimal zu hören, dann merkt man sie sich besser. Für diejenigen unter euch, beziehungsweise in dem Fall, dass du noch nicht angemeldet bist, schau dir jetzt diese Präsentation besonders sorgfältig an, weil du bestimmte Dinge mitbringen musst, beziehungsweise erfüllen musst, damit das mit der Anmeldung überhaupt klappt. Ja? Grundsätzlich ist zu sagen, die Gesundheitsämter haben heutzutage alle eine Homepage, und auf der Homepage gibt es Links, die üblicherweise zu den Unterlagen, die man da ausfüllen muss, das sind meistens so Anträge, ne, die man dann stellt, die dahin führen und die euch runterladen könnt, das ist meistens doch recht selbsterklärend. Ja? Sollte das bei eurem Gesundheitsamt nicht auf der Homepage ist, Anruf genügt, dann wird man euch da weiterleiten. Die Leute sind normalerweise doch recht nett, also zumindest nach den Erfahrungen, die ich so gemacht habe. Ja. Gut, kommen wir aber jetzt zu den Voraussetzungen für die Anmeldung zur Prüfung. Du benötigst die deutsche Staatsbürgerschaft. Das ist schon mal das Erste. Dann musst du einen gültigen Identitätsnachweis haben. Jetzt hat jeder von uns normalerweise einen Personalausweis oder einen Pass mit Meldebescheinigung, reicht auch. Die Leute wollen halt wissen, mit wem sie es zu tun haben. Das kann man schon verstehen. Ihr müsst mindestens das 25. Lebensjahr vollendet haben. Hängt vielleicht mit der Lebenserfahrung zusammen. Man möchte eben nicht zu junge Menschen als Heilpraktiker Psychotherapie beschäftigen. Darüber kann man sich mit Sicherheit streiten. Aber nichtsdestoweniger, das ist momentan einfach die Rechtslage. So ist das eben. Diese DVO sieht das so vor. Und ihr braucht einen Hauptschulabschluss. Ja, nachgewiesen durch ein Abgangszeugnis eurer Hauptschule, ja, oder eurer Gesamtschule, wie auch immer. Der muss vorgelegt werden. Und bei allen amtlichen Dokumenten gilt natürlich immer, ihr braucht eine Kopie, und zwar eine beglaubigte Kopie. Das machen immer so die Meldeämter. Ja, früher auch die Polizei und das Pfarramt. Ich weiß nicht, ob das heute noch geht. Ich glaube eher nicht. In Köln muss man zum Meldeamt gehen und sich das Hauptschulzeugnis eben schriftlich bestätigen lassen, sozusagen. Des Weiteren benötigt ihr eine schriftliche Erklärung, dass kein staatsanwaltschaftliches Verfahren anhängig ist. Das ist je nach Bundesland ein bisschen anders. Manche verlangen, da haben wir auch so ein Formular, was ausgefüllt werden muss. Andere verlangen das so als formlose Erklärung von euch. Bei manchen wird da auch gar nicht nachgefragt. Das ist, wie gesagt, die Bundesländer regeln das selber. Staatsanwaltliches Verfahren heißt, dass momentan ihr nicht beklagt seid, vor Gericht steht, der Strafverfolgung unterliegt, ja. Und ihr müsst, ne, wie wir gleich feststellen werden, auch ein polizeiliches Führungszeugnis abliefern. Aber das betrifft ja praktisch das, was in der Vergangenheit, was ihr in der Vergangenheit falsch gemacht habt. Und ein staatsanwaltliches Verfahren ist das, was sozusagen momentan gegen euch läuft. Ja? Und ihr sagt einfach, nein, tut es nicht. Ich habe eine blütenreine Weste oder wie auch immer. Ne? Des Weiteren braucht ihr eine schriftliche Erklärung, dass die Niederlassung, das heißt, ne, ihr wollt ja möglicherweise eine Heilpraktikerpraxis, Psychotherapie eröffnen, dass die im Prüfungsbezirk erfolgen wird. Ja? Auch das ist je nach Bundesland ein bisschen anders. Ne? Auch manche haben da wiederum ne, das berühmte Formular, andere erwarten das formlos, manche interessiert es gar nicht. Ne? Aber ihr solltet darauf gefasst sein, dass so eine Frage eben kommen kann oder dass sowas eingereicht werden muss. Erkundigt euch, das zuständige Gesundheitsamt für euch wird euch da weiterhelfen können. Später allerdings, also nach der, beziehungsweise nicht nach der Prüfung, sondern wenn der Prüfungstermin feststeht, benötigt ihr ein polizeiliches Führungszeugnis. Später deswegen, weil das polizeiliche Führungszeugnis maximal 3 Monate alt sein darf. Ja? Und ich sagte ja gerade schon, zwischen der Anmeldung und der tatsächlichen Prüfung vergeht durchaus Zeit. Ja? Wie gesagt, das kann ein halbes Jahr sein, ein Dreivierteljahr oder auch länger. Und dann ist es Quatsch, jetzt schon sozusagen ein polizeiliches Führungszeugnis zu beantragen, was dann möglicherweise abgelaufen ist. Und dann fangt ihr wieder von vorne an, beziehungsweise dann müsst ihr ein weiteres beantragen und natürlich zum zweiten Mal Gebühren dafür bezahlen. Also wartet einfach, sobald euer Prüfungstermin feststeht, dann wisst ihr, aha, alles klar, ich beantrage das polizeiliche Führungszeugnis, das dauert so 2-3 Wochen, aber diese Zeit hat man dann doch immer. Ne? Selbiges gilt für ein ärztliches Attest. Ja, auch das darf maximal 3 Monate zum Zeitpunkt der Überprüfung sein. Ärztliche Atteste bekommt ihr bei eurem Hausarzt oder eurer Hausärztin selbstverständlich. Die wissen, wie das geht. Ich weiß nicht, ob da eine Gebühr für fällig wird. Ich glaube, das kommt immer darauf an, in welchem Verhältnis ihr zu eurem Hausarzt steht. Aber in jedem Fall braucht ihr das und es muss eben, wie gesagt, maximal 3 Monate alt darf es sein. Was ihr sonst noch braucht, und jetzt wird es etwas haarig und etwas kompliziert. Ihr braucht für die Prüfung Kenntnisse einer spezifischen Therapiemethode. Ja? Allerdings braucht ihr noch keine Ausbildung darin nachzuweisen, sondern bloße Grundkenntnisse zu zeigen. Ja? Das heißt, das Gesundheitsamt, speziell in der mündlichen Prüfung, oder was heißt das Gesundheitsamt, also die Prüfer in der mündlichen Prüfung, werden sagen, so Frau Müller, schön, dass Sie da sind. Wenn Sie die Prüfung bestanden haben, was für eine Therapiemethode werden Sie denn anbieten? Dann sagt ihr zum Beispiel, naja, ich interessiere mich für die Hypnotherapie, ja, Hypnosetherapie und möchte damit hauptsächlich Menschen von Ängsten befreien. Und ich habe bereits mich erkundigt, wo ich eine Ausbildung machen kann, habe mich auch schon angemeldet zu dieser Ausbildung und habe aber schon das ein oder andere Buch gelesen und ich weiß auch ein bisschen, worum es da geht in der Hypnotherapie. Und dann kann es durchaus sein, dass der Prüfer dann sagt oder die Prüferin dann sagt, ja, dann erzählen Sie doch mal, was ist das denn Hypnose? Kann ich mir gar nichts drunter vorstellen. Ja, und dann solltet ihr was sagen können. Ja? Die Hypnotherapie ist jetzt natürlich nur ein Beispiel. Das heißt, das Gesundheitsamt überprüft dadurch sozusagen, ist euch klar, dass die Prüfung zum Heilpraktiker Psychotherapie nicht bedeutet, dass ihr eine Therapiemethode kennt oder gelernt habt, ja, sondern dass ihr eine bloße Heilerlaubnis bekommt. Ja, das ist schon ein bisschen was anderes. Ja. Das heißt, ihr solltet tatsächlich da auch nicht rumflunkern oder sowas, sondern euch auch jetzt tatsächlich in absehbarer Zeit für Therapiemethoden interessieren oder euch vielleicht für eine entscheiden schon, ja, die ihr dann oder worüber ihr dann Grundkenntnisse habt, die ihr dann in der Prüfung präsentieren sollt. Das Ganze hat aber nichts damit zu tun, dass ihr auch theoretische Kenntnisse von ganz unterschiedlichen Therapiemethoden zeigen müsst. Ja, das ist die Psychoanalyse zum Beispiel, die Verhaltenstherapie. Ich habe die hier mit VT abgekürzt. Das ist so die gängige Abkürzung. Das heißt, vor allen Dingen in der schriftlichen Prüfung, aber im Prinzip auch in der mündlichen Prüfung, werden euch Fragen beispielsweise zu Begriffen aus der Psychoanalyse gestellt. Ja, beispielsweise zur psychosozialen Entwicklung kann es zum Beispiel eine Frage geben über den Ödipus-Komplex. Ja. Das heißt aber nicht, dass ihr deswegen Psychoanalytikerinnen werden müsst oder seid oder werden solltet. Ja, das ist überhaupt nicht der Punkt, sondern ihr müsst zeigen, ich weiß, dass unterschiedliche Therapiemethoden, beispielsweise die Psychoanalyse, die Dinge anders sehen als beispielsweise die Verhaltenstherapie. Ja, das sind rein theoretische Kenntnisse. Das sind die Sachen, die ich euch hier vermittle, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem. Ne? Die spezifischen Therapiemethoden, die eher in der mündlichen Prüfung abgefragt werden könnten, beziehen sich auf eure spätere Berufstätigkeit. Ja, und die Psychoanalyse und die Verhaltenstherapie sind üblicherweise psychologischen Psychotherapeuten vorbehalten, das heißt Leuten, die Psychologie studiert haben, was bei euch vermutlich nicht unbedingt der Fall ist. Das heißt, ihr sollt zwar etwas über Psychoanalyse wissen, aber ihr werdet vermutlich eher keine Psychoanalytiker oder Psychoanalytikerinnen. Ja, das ist hier so ein bisschen, das ist immer so ein bisschen strittig irgendwie und man drückt sich da an den Heilpraktikerschulen gerne drumrum. Ihr solltet euch eine Therapiemethode aussuchen in absehbarer Zeit und euch da einlesen zumindest. Idealerweise fangt ihr schon eine Ausbildung an, aber es ist nicht erforderlich für das Gesundheitsamt. Die wollen nicht von euch so einen Zettel sehen, wo drauf steht, ja, Frau Müller macht seit 2 Monaten jetzt hier eine Ausbildung zur Hypnotherapeutin. Das fragen die nicht. Aber sie werden euch fragen, wie wollen sie denn therapieren irgendwann mal? Und dann sollte man was antworten können. Die Prüfung selber ist, da sind wir ja im Prinzip gerade dabei, die Prüfung selber wird länderspezifisch durch die Durchführungsverordnung geregelt, also das, worüber wir gerade sprechen. Ja. Länderspezifisch heißt, früher konnten diese Prüfungen sehr, sehr unterschiedlich aussehen, je nach Bundesland, je sogar nach Gesundheitsamt. Das ist heute etwas anders. Es hat sich da so eine gewisse Vereinheitlichung ergeben. Ja, grundsätzlich konnten die Gesundheitsämter der Städte und Kreise, die nehmen die Prüfung ab, konnten die Art der Überprüfung selber bestimmen. Ja. Es gab früher, muss man sagen, verschiedene Arten der gebührenpflichtigen Überprüfung. Auf euch kommen also durchaus noch Kosten zu. Das ist jetzt nicht so schrecklich viel, aber rechnet schon mal mit 1 oder 200 Euro. Konnten verschiedene Arten waren denkbar. Ja, also es gab beispielsweise Gesundheitsämter, die haben das nach sogenannter Aktenlage entschieden. Die haben gesagt, ja, mein Gott, der oder die wirkt jetzt vom Lebenslauf her ganz sympathisch, das trauen wir der zu. Punkt aus Ende, Genehmigung, Heil, Erlaubnis erteilt. Ja, dann gab es welche, die haben gesagt, nee, wir möchten so eine Art Aufsatz von denen hören. Ja, also eine ausführliche Begründung, warum die das machen wollen und so weiter. Manche haben immer schon Multiple-Choice-Überprüfungen sozusagen verlangt und eben manche mündliche Prüfungen. Ja, heute ist es so, es hat sich so eingebürgert irgendwie, die schriftliche Prüfung ist eine Multiple-Choice-Prüfung mit meistens 28 Fragen, die innerhalb einer Stunde beantwortet werden müssen. Und die mündliche Überprüfung erfolgt dann so eine Zeit lang später, ja, die müssen das ja auch alles korrigieren erstmal, wenn ihr die Multiple-Choice-Prüfung, also die schriftliche Prüfung, bestanden habt. Ja, sonst werdet ihr zu der mündlichen gar nicht erst zugelassen. Das ist dann ja vielleicht irgendwie enttäuschend oder so, aber auf der anderen Seite spart es euch natürlich auch Zeit. Und es ist ja auch gemein, euch zu einer mündlichen Prüfung zuzulassen, wenn ihr die sowieso nicht bestehen könnt, weil die schriftliche schon in die Binsen gegangen ist. Das ist so das übliche Verfahren. Das, was ich jetzt sage, heißt, so ist es im Moment im Sommer 2020. Das bedeutet nicht, dass es im Sommer 2021 nicht anders sein kann. Wie gesagt, die Gesundheitsämter und die Städte und Kreise bestimmen das selber. Ja, und da kann man auch nichts einklagen und sagen, aber meine beste Freundin, da war das ganz anders, diese Prüfung. Ja, dann war das eben so. Ja. So, wie gesagt, hatten wir schon gesagt, das Gesundheitsamt ist zuständig für euch und zwar das Gesundheitsamt am Wohnort des Antragstellers. Ja. Oder am Ort der zukünftigen Praxis. Nehmen wir mal an, ihr wohnt in Köln, aber zieht in absehbarer Zeit nach Düsseldorf und werdet in Düsseldorf die Praxis eröffnen wollen. Dann könnt ihr euch auch beim Gesundheitsamt Düsseldorf anmelden, wenn ihr erklärt, dass ihr die zukünftige Praxis in Düsseldorf eröffnen werdet oder wollt. Ja, das führte früher zu so einem gewissen, sagen wir mal, Prüfungstourismus. Ja, man hat dann gesagt, ja, hier das Gesundheitsamt, weiß ich nicht, sagen wir mal Wuppertal, das, die machen so eine entspannte, leichte Prüfung. Melde ich mich mal in Wuppertal an, behaupte einfach mal, dass ich in Wuppertal meine zukünftige Praxis haben werde und dann habe ich eben eine einfache Prüfung. Ja. Lasst sowas. Ja, diese Tricksereien machen, wenn es rauskommt und sowas kommt gerne mal raus, das macht immer einen blöden Eindruck. Versucht einfach euch mit den Gegebenheiten abzufinden, wer in Köln wohnt und im Prinzip auch in Köln seine zukünftige Praxis haben wird, der sollte oder die sollte sich dann eben auch in Köln anmelden, zum Beispiel. Ja. Allerdings gilt die Erlaubnis, also die sogenannte Heilerlaubnis, die ihr durch die Prüfung erwerben wollt, gilt danach bundesweit. Ja, das heißt, keiner kann euch daran hindern, irgendwie umzuziehen und dann zu sagen, ja hier, das ist die Heilerlaubnis des Gesundheitsamtes Köln zum Beispiel, aber ich wohne jetzt in Dresden. Ja, kein Problem, dann ist das so. Die Erlaubnis gilt. Jetzt ist der schöne, das ist eigentlich mein Lieblingssatz, geht es immer so ein bisschen um die Frage und das ist nicht ganz unwichtig, auch wenn es jetzt so ein bisschen juristisch verschwurbelt klingt, aber man muss sich auch bei solchen Verordnungen oder Gesetzestexten immer so ein bisschen überlegen, was will der Gesetzgeber damit. Ne? Es heißt, der Heilpraktiker oder der zukünftige Heilpraktiker, Heilpraktikerin, Psychotherapie darf keine Gefahr für die Volksgesundheit darstellen. Das heißt, hier wird weniger gesagt, er muss das und das wissen, sondern er muss im Grunde genommen wissen, was er nicht darf. Ja, das ist, werdet ihr sehen später auch, darauf zielen auch die Fragen so in der schriftlichen Prüfung sehr stark ab. Ne? Dass es dann so heißt, ja, wie müssen Sie jetzt hier handeln, wie müssen Sie jetzt da handeln, was darf hier gemacht werden, was darf da hier nicht gemacht werden. Ja? Das heißt, die Gesundheitsämter, ja, das ist deren Aufgabe, es ist die Volksgesundheit zu schützen, das heißt sozusagen das Volk vor euch zu schützen. Und das tut es dadurch, indem es sicherstellt, dass ihr wisst, was ihr tut. Und vor allen Dingen, dass ihr wisst, was ihr nicht tun dürft. Ja, das ist sozusagen die grobe Zielrichtung dieser ganzen Prüfung. Ja, das merken wir uns mal und behalten das mal im Hinterkopf. Das wird nämlich später noch wichtig. Ihr müsst, und das ist sozusagen die Umsetzung dieses Schutzes der Volksgesundheit, ihr müsst die gesetzlichen Bestimmungen, das ist das, was wir gerade machen, die Grenzen und Grundlagen des Faches, das ist das, was wir gleich machen, und das Handeln in Notfällen beherrschen. Notfall heißt ein medizinischer Notfall, also zum Beispiel ein Schock, ja, aber auch ein psychiatrischer Notfall, zum Beispiel ein Delir. Ja, was das ist, kommt alles ganz ausführlich später, müssen wir jetzt noch nicht wissen. Das bedeutet aber, und das ist das, was ich ganz am Anfang sagte, diese gesetzlichen Bestimmungen, über die wir gerade sprechen, ja, müsst ihr beherrschen, im Sinne von ihr müsst sie kennen, was eben aber auch bedeuten kann, dass man euch danach fragen wird. Ja? Genauso wie man euch zu Grenzen und Grundlagen des Faches befragen wird und eben zu den Notfällen. Zusätzlich gibt es für den Heilpraktiker und den Heilpraktiker Psychotherapie, für beide gleichermaßen, bestimmte Behandlungsverbote. Das heißt, bestimmte Dinge, ja, dürft ihr auf gar keinen Fall. Ja, selbst wenn ihr sie beherrschen würdet, ja, zumindest theoretisch, müsst ihr sie trotzdem, gelten diese Behandlungsverbote trotzdem. Die Grundlagen dafür sind das Infektionsschutzgesetz und das Heilmittelgesetz. Ja, was das ist, kommt später nochmal ausführlich, aber bestimmte Dinge dürft ihr halt nicht, beziehungsweise bestimmte Dinge müsst ihr tun. Ja, zum Beispiel schreibt das Infektionsschutzgesetz vor, dass ihr bestimmte Krankheiten melden müsst. Ja, also beispielsweise die Masern, ja, oder jetzt momentan Covid-19. Ja, sollte jemand in eurer Praxis sich als Covid-19 krank outen oder sagen, dass er die Krankheit hat, aber gleichzeitig sagen, ja, aber ich habe es niemandem gesagt, dann macht ihr euch strafbar, wenn ihr das nicht meldet, beispielsweise. Ja, umgekehrt bedeutet das Infektionsschutzgesetz auch, dass bestimmte Hygienestandards eingehalten werden müssen, dass, dass gerade jetzt momentan in der Covid-Zeit oder in der Corona-Zeit, dass da auch die Abstände eingehalten werden müssen. Das fällt alles so darunter. Ne? Und dann gibt es das Heilmittelgesetz, das im Wesentlichen für euch bedeutet oder für dich bedeutet, ne, ich vertue mich immer zwischen ich wollte eigentlich immer du sagen, aber manchmal rutscht mir das ihr raus, weil ich früher Lehrer war. Tut mir leid irgendwie, ich entschuldige mich. Das Heilmittelgesetz hat insofern für dich eine Relevanz, als dass du keine Heilmittel verschreiben darfst beispielsweise. Ja, also ein Heilpraktiker Psychotherapie darf keine Medikamente verschreiben, sowieso nicht, das dürfen nur Ärzte. Aber er darf und sollte auch nicht zu bestimmten Substanzen oder Medikamenten raten. Das ist auch nicht ganz unwichtig. Das machen wir manchmal, dass wir sagen, naja, dann nehmen Sie doch jetzt Baldrian, wenn Sie nicht schlafen können. Sondern der korrekte Satz heißt dann immer, gehen Sie zu Ihrem Arzt, besprechen Sie mit ihm, ob Baldrian eine gute Idee für Sie wäre und dann können Sie das nehmen. Ja, ratet den Leuten nicht zu Substanzen, das kann schiefgehen, weil nicht jeder alle auch frei verkäuflichen Substanzen gleich gut verträgt und es kann sein, dass ihr dadurch das Gegenteil von dem erreicht, was ihr wollt und man kann euch daraus einen Strick drehen. Haltet euch an die Gesetzgebung, das ist wichtig. Des Weiteren darfst du keine amtlichen Bescheinigungen ausstellen. Der amtliche Bescheinigungen sind vor allen Dingen, ja, Gutachten in Strafsachen, ihr werdet nicht dazu aufgerufen werden, vor Gericht auszusagen, vermutlich, ja, und Gutachten zu schreiben. Ja, also kein Mensch wird euch damit betrauen. Ne? Aber es könnte ja zum Beispiel sein, dass jemand sagt, hier, wir haben so ein gutes Verhältnis und meine Mutter ist letzte Nacht verstorben, seien Sie doch so nett und stellen Sie den Totenschein aus. Dann müsst ihr sagen, nein, ne? Ich darf keine amtlichen Bescheinigungen, zum Beispiel einen Totenschein, ausstellen. Ja. Noch häufiger kommt vor, dass die Leute oder eure Patienten euch um Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung anfragen. Ja, auch das dürft ihr nicht. Die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung kann nur der Arzt unterschreiben und ihr bringt euch schon in die Bedrulle, wenn ihr das dann doch macht. Ja, mal abgesehen davon, dass ihr die Formulare gar nicht habt, ist es auch so, dass das rein versicherungstechnisch schwierig wird. Ne? Lasst die Finger davon, schickt die Leute dann zum Arzt. Die dürfen das und die können das und sie werden es vermutlich auch machen. So, das war die Durchführungsverordnung. Die Durchführungsverordnung, wie gesagt, regelt im Wesentlichen den Anmeldeprozess zur Prüfung. Jetzt kommen wir im nächsten Schritt zu dem eigentlichen Gesetzestext. Und das ist das Heilpraktikergesetz. Gesetze werden in Deutschland immer so abgekürzt, das heißt Heilprge. Ne? Könnt ihr euch merken oder könnt ihr euch ja nicht merken. Das Heilpraktikergesetz regelt im Grunde genommen, also definiert, wenn man so will, was ist überhaupt ein Heilpraktiker? Ja? Und Gesetze nehmen es immer sehr, sehr, sehr genau und versuchen vor allen Dingen Begriffe zu klären. Das werden wir jetzt gleich feststellen. Ne? Wie ihr wisst, oder das wisst ihr vermutlich, Gesetze sind aufgeteilt in sogenannte Paragraphen. Und der Paragraph 1, um den es jetzt geht, des Heilprge, ja, sagt oder definiert, wer die Heilkunde ohne Ärztin oder Arzt zu sein ausüben will, bedarf dazu der Erlaubnis. Wir sind weder Ärztin noch Arzt, also bedürfen wir der Erlaubnis. So. Die Ausübung der Heilkunde ist jede berufs- oder gewerbemäßig vorgenommene Tätigkeit zur Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen, auch wenn sie im Dienst von anderen ausgeübt wird. So. Hier haben wir es jetzt wird es ein bisschen ja, kompliziert, will ich jetzt nicht sagen, aber hier werden auch Begriffe definiert und da bestimmte, ein bestimmter Rahmen abgesteckt. Ja? Zunächst mal definiert das Gesetz, was eigentlich Heilkunde bedeutet. Ja? Und definiert, es ist Feststellung, Heilung oder Linderung von Krankheiten, Leiden oder Körperschäden bei Menschen, ja? Die berufs- oder gewerbemäßig stattfindet, was das ist, kommt gleich, auch wenn sie im Dienst von anderen ausgeübt wird. Das heißt, nehmen wir mal an, euer bester Freund ist Heilpraktiker und hat eine heilpraktische Praxis und sagt, hör mal, du interessierst dich doch für Psychologie, du könntest doch jetzt eigentlich Psychotherapie in meiner Praxis machen, dann bist du in meinem Dienst, ja, und in meinem Auftrag und machst das dann. Dann brauchst du dazu keine Erlaubnis. Das ist falsch, denn das Heilpraktikergesetz sagt ganz klar, auch wenn sie im Dienst von anderen ausgeübt wird, also von eurem Freund, der die Praxis hat, muss eine Erlaubnis da sein. Ja? Ihr könnt euch da also nicht rausreden. Jetzt geht es noch um die Begriffe der Berufs- und der Gewerbemäßigkeit. Ja? Berufsmäßig bedeutet, mit der Absicht der regelmäßigen Durchführung, egal ob gegen Bezahlung oder nicht. Ja? Das heißt, hier wird sozusagen Beruf definiert. Ja? Und es geht hier um die Regelmäßigkeit. Das heißt, nehmen wir mal an, ihr seid eine Mutter, die ein kleines Kind habt und euer kleiner Sohn oder eure kleine Tochter leidet unter Husten, ja, oder ist erkältet, ja, und ihr heilt das Kind, ja, indem ihr ihm Tee bringt oder im Garten Kräuter anbaut, um eben für euer Kind immer Tees bereitzustellen. Ja? Dann hat das nichts mit Berufsmäßigkeit zu tun. Wenn ihr aber sagt, okay, das hat ja bei meinem Kind eigentlich ganz gut funktioniert, ich mache das jetzt regelmäßig. Ja, für die Kinder der Nachbarschaft baue ich jetzt Heilkräuter an und bringe denen dann regelmäßig die Heilkräuter vorbei und die Eltern bezahlen mir dafür was oder auch nicht. Ja, dann würde dieser Anbau dieser Heilkräuter und diese therapeutische Tätigkeit, wenn man so will, ja, diese Heiltätigkeit, hätte dann schon so etwas Berufsmäßiges, weil es ja regelmäßig jetzt durchgeführt wird und zwar auch für andere. Ja. Gewerbemäßig würde bedeuten, es gibt eine Gegenleistung. Das heißt, ihr bekommt Geld von diesen Eltern oder ihr bekommt, weiß ich nicht, Gemüse aus dem Garten sozusagen. Das kann auch muss kein Geld sein, kann eben auch so subsidiär, sagt man dann, so Warenaustausch sein. Wenn ihr sowas macht oder sowas vorhabt, braucht ihr auch nach dem Heilpraktikergesetz dazu eine Erlaubnis. Ja? Und jetzt kommt sofort, nach der Definition kommt sofort die Peitsche. Wer berufs- oder gewerbemäßig Heilkunde ohne Erlaubnis ausübt, kann mit Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr bestraft werden. Das heißt, das Ganze ist so eine Sache. Ja? Im Grunde genommen kann man sich bei Gesetzen auch immer fragen, warum gibt es die eigentlich? Wovor soll das Gesetz die Allgemeinheit schützen? Ja? Das ist so eine rechtsphilosophische Frage, würde man sagen. Und hier ist es relativ klar, wenn ihr euch mal so an eure Kinderbücher erinnert oder sowas oder an so Märchen. Gab es ja früher immer diese berühmten Kräuterhexen oder Kräuterweiblein oder die Heilkundigen in kleinen Orten, die eben die Leute mit, weiß ich nicht, Naturmedizin geheilt haben. Ja, meistens waren sie dabei erfolgreich, manchmal aber auch nicht und die Leute sind gestorben. Ja, kann auch passieren. Dieses Heilpraktikergesetz hat eigentlich die Funktion, diese Art von, ja, eben berufs- und gewerbemäßiger Heilkunde nicht einzuschränken. Sonst könnte man ja den Heilpraktiker gar nicht, sonst gäbe es den ja gar nicht. Aber sozusagen unter eine gewisse staatliche Aufsicht zu stellen. Ja. Deswegen gibt es schon diese Definition des Berufsmäßigen. Das heißt, wenn es geht gar nicht so sehr darum, dass ihr damit Geld verdient, mit eurer Heilkunde, sondern dass ihr sie regelmäßig an anderen oder im Dienst auch von anderen durchführt. Und dann sagt der Staat, Moment, das betrifft die Volksgesundheit, da möchte ich ein Wörtchen mitreden und du kannst mich um eine Erlaubnis dazu anfragen, ja, und ich werde sie dir möglicherweise auch geben, aber diese Erlaubnis brauchst du, wenn nicht, kann ich dich bestrafen. Das ist sozusagen der Hintergrund dieses Heilpraktikergesetzes. In Paragraph 3, der Paragraph 2, den ist uninteressant, in Paragraph 3 gibt es jetzt noch eine Erweiterung und diese Erweiterung ist nicht ganz unwichtig. Wir hatten eben schon in der DVO gehört, irgendwie über die Zuständigkeit der Gesundheitsämter und auch hier geht das so ein bisschen in die Richtung. Das heißt hier, die Erlaubnis nach Paragraph 1, darüber, wo wir gesprochen haben gerade, berechtigt nicht zur Ausübung der Heilkunde im Umherziehen. Und umherziehen wird definiert, wir sagten, Gesetze definieren gerne, alle anderen Orte als die Praxis des Heilpraktikers. Das bedeutet schlicht und ergreifend, das Gesundheitsamt möchte wissen, wo ihr praktiziert, nachdem ihr die Prüfung bestanden habt natürlich. Das heißt, ihr müsst da gibt es auch so ein Formular, ihr werdet dann angefragt, wenn ihr die Prüfung bestanden habt, dann kommt eine Rechnung und dann wird gefragt, so wo üben Sie denn jetzt diese Heilpraxis aus, sozusagen, wofür wir Ihnen jetzt die Erlaubnis erteilt haben. Denn umherziehen dürfen Sie nicht. Das heißt, wir müssen wissen, wo Sie sind. Ja? Das Ganze wird dann schwierig, wenn ihr beispielsweise, sagen wir mal, ihr habt eine Heilpraktikerpraxis in Köln, macht hier Psychotherapie in Köln. Entschuldigung, ich nehme immer Köln als Beispiel. Tut mir leid, fällt mir mal als erstes ein. Nicht böse sein, liebe Berliner, Hamburger und Münchner. Und alle anderen auch nicht. Und ihr sagt, ach, ich bin jetzt bei einem Freund 4 Wochen in Dresden, sagen wir mal, der hat auch eine Heilpraktikerpraxis Psychotherapie, dann kann ich ein paar von dessen Kunden vielleicht ihm abnehmen oder von dessen Patienten behandeln, sagen wir mal so. Das geht nicht. Das wäre dieses Umherziehen. Ja, das heißt, ihr würdet dann eben praktizieren an einem anderen Ort, an dem der dem Gesundheitsamt bekannt ist. Ja, und das ist eben nicht erlaubt. Und jetzt Paragraph 5 kommen jetzt nochmal, die Strafen werden jetzt nochmal explizit erwähnt und ich finde es auch ganz gut, dass sie nochmal aufgeführt werden, denn wie gesagt, ihr könnt euch durchaus in Teufelsküche bringen. Wer kein Arzt ist, so wie wir, oder ohne Erlaubnis nach Paragraph 1 die Heilkunde ausübt, so wie wir jetzt noch vor der Prüfung, wird mit Freiheitsstrafen bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Okay, das wollen wir nicht. Ordnungswidrig handelt, wer die Erlaubnis nach Paragraph 1 besitzt und die Heilkunde im Umherziehen, worüber wir gerade gesprochen haben, ausübt. Mögliche Strafen, jetzt muss man immer sagen, zur Zeit, ja, ist eine Geldbuße bis zu 2.500 €. Das ist also auch gar nicht mal so wenig. Ja, das heißt vor allen Dingen, ihr wollt ja die Prüfung machen, insofern werdet ihr ja bald eine Erlaubnis bekommen. Insofern, sagen wir mal, gilt der erste Absatz ja gar nicht, ne, idealerweise. Aber diese Geschichte mit dem Umherziehen solltet ihr euch merken. Das ist nicht ganz unwichtig, weil es vielleicht auch verlockt hin und wieder. Ne? Macht das nicht. Es gibt zurzeit eine relativ hohe Strafe dafür, die kann auch noch höher werden in Zukunft. Aber lasst die Finger davon.